Ich habe in den letzten Jahren für mich festgestellt, dass mir diese Familie, Vater, Mutter, zwei Jungs, dass mir das eine Sicherheit gibt, die ich von meiner eigenen Familie von früher so nicht kannte. Das ist ein neues Sicherheitsgefühl, was ich sehr genieße. Einfach nur dieses Wissen, da sind drei Menschen und die sind dir, ob du willst oder nicht, wahnsinnig vertraut.
Das war genau der Punkt, auf den ich bei dem Eigenheimerwerb hinaus wollte.
Mhm, du meinst, wir haben das schon für dich erledigt?
Naja, ihr habt zumindest mich so erzogen, dass ich mit diesem Gefühl groß werden durfte, dass da irgendwie immer alles okay sein wird und dass so eine gewisse Sicherheit vorherrscht. Und dahingehend bin ich euch total dankbar, weil ich das als sehr, sehr schön empfinde.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallihallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag, es ist wieder ein Thema, das uns umtreibt. Und du, mein lieber Sohn Paul, hast dir das Thema Sicherheit ausgesucht. Warum?
Stand im Raum.
Ach, habe ich gar nicht gesehen.
Ja.
Wo fühlst du dich gerade unsicher?
Och, jetzt so speziell gerade in diesem Moment unsicher fühle ich mich gar nicht. Es ging mir einfach mehr darum, mal zu erkunden, woher eigentlich dieses Verlangen nach Sicherheit kommt und was Sicherheit eigentlich für mich bedeutet. Auch im familiären Kontext und auch in einem mutmachenden Kontext.
Sicherheit kann man ja, wenn man mal genau hinguckt, wirklich überall entdecken. Ich gucke einfach hier im Studio rum. Hier sind Sicherheitsstecker, hier sind Sicherheitsverschlüsse am Fenster, es sind Schlösser in den Türen. Ich habe übrigens ausgerechnet hier ein hohes individuelles Sicherheitsgefühl, dieses etwas höhlige hier im Studio.
Tatsächlich, ja.
Also es ist überschaubar.
Ja, niedrige Decke.
So, hier ist nirgendwo was, was einem Angst macht. Ist Angst das Gegenteil von Sicherheit?
Habe ich mich auch gefragt, würde ich verneinen. Ich glaube, dass tatsächlich Sicherheit für mich mehr so eine Checkliste darstellt, um Sachen in Balance zu kriegen. Also vor allem meine emotionalen Eingebungen und Zustände in Situationen. Mhm. Also tatsächlich mich zu fragen, fühle ich mich jetzt in diesem Moment sicher, heißt dann, dass ich mehrere Faktoren durchgehe, die mir dann ein sicheres Feedback geben oder ein Feedback der Sicherheit geben.
Und auf welchen Ebenen ist das? Also erstmal dieses ganz individuelle, so ich fühle mich an einem sicheren Ort.
Genau, also physisch auf jeden Fall.
Ja, keiner greift dich an.
Genau, keiner greift dich an.
Soziale Sicherheit.
Richtig, das heißt, du hast auch das Gefühl, dass die Leute um dich rum dir jetzt nicht unbedingt direkt ans Leder wollen.
Ja.
Oder dass du dich, weiß ich nicht, irgendwie abschätzigen Blicken oder irgendwie einer aggressiven Stimmung ausgesetzt siehst oder so.
Du hast morgen was zu essen auf dem Tisch.
Genau,
dein auch Sicherheit.
Haus fällt diese Nacht zumindest noch nicht auseinander.
Was ist mit so Lebenssicherheit im Sinne von, was jetzt so Job, Einkommen, für uns interessanter als für dich, die Rente ist sicher, einer der meistzitierten Sätze der deutschen Politik,
ja.
Norbert Blüm, früher mal Sozialminister. Also, überleg dir mal bitte, der US-Präsident hat einen Sicherheitsberater. Innere Sicherheit, Riesenthema, hier Silvesterkrawalle, was ist hier eigentlich mit Polizei und sowas. Mhm. Berlin soll, wenn diese große Koalition zustande kommt, womöglich so einen richtigen, Stahlhelm als Innensenator bekommen.
Mhm.
Herrn Roman war Chef der Bundespolizei und ist so ein klassischer harter Hund.
Okay.
Aber das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt. Boris Pistorius ist jetzt so der klassische, auch so ein Haudegen, der hat abgelöst im Amt des Bundesverteidigungsministers seine Vorgängerin Christine Lambrecht, die den Eindruck von Unsicherheit machte.
Mhm.
Gar nicht unbedingt was Panzer anging, sondern so eine persönliche Unsicherheit.
Also die Selbstsicherheit nicht mitbrachte, um diesen Posten zu füllen.
Die verströmte das nicht. Die verströmte nicht die Aura von, ich kann auf euch aufpassen.
Roch so ein bisschen nach Schwarzpulver.
Und Boris Pistorius, der ist noch nicht mal im Amt und hat gigantische Zustimmungswerte, weil er einfach eine Sicherheitsaura verströmt. Und alle denken, ja, also bei dem müssen wir uns nicht bange machen lassen. Oder erinnere dich, als Euro- und Finanzkrise war, da warst du noch nicht so alt, das allererste, was die Kanzlerin und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück eigentlich sagen mussten, war, die Spareinlagen sind sicher. Ne? Und das ist für mich echt ein deutscher Fetisch. Dieses, boah, vom Auto hin, das muss den Sicherheitscrashtest bestanden haben, im Haushalt muss alles sicher sein, immer im Zweifelsfall eine Schwimmweste, einen Helm auf, Essen muss natürlich sicher sein. Also es ist schon ein Fetisch.
Ja, aber tatsächlich merke ich mit dem Alter, wie mich dieser Fetisch in gewissen Weisen auch antörnt. Also ich, ja, wo ich jetzt irgendwie dachte, mit 18 in Neuseeland, keine Aprikosenkiste ist mir zu schwer und ich heb das alles den ganzen Tag und mir ist das total egal, ist mir heute im Sinne der Arbeitssicherheit eine gewisse Ergonomie, was so sehr routinemäßige Abläufe im Arbeitsalltag angeht, auf jeden Fall extrem wichtig. Einfach weil es mir damit auch um meine persönliche physische Sicherheit geht.
Wie viel Zeit oder Raum hat das Thema Sicherheit bei deiner Ausbildung eingenommen?
Zu wenig.
Zu wenig?
Auf jeden Fall.
Aber ihr lernt doch bei jedem Gerät, was ihr anfasst, erstmal, wie rum man das halten muss und dass man Sicherheitshandschuhe, Brille,
genau,
Schuhe.
Das sind so die Grundlagen, möchte ich mal sagen. Da klaffen Theorie und Praxis zum Glück inzwischen nicht mehr so weit auseinander. Es gab mal ja verschiedene Geschichten, wie zum Beispiel Freischneidermodelle oder so, da war das dann extrem schwierig, noch irgendwas zusätzlich an Schutzausrüstung anzuziehen, weil sich ansonsten dieses Gerät einfach extrem schwierig bedienen ließ und im Zweifel das Risiko der Verletzung noch erhöhte, weil du einfach nichts gesehen hast. Generell fühlt sich das vielerorts so an, als würden da einfach nur so Module abgehakt. Als hieße es, ja, ihr wurdet jetzt belehrt, über den Rasenmäher nicht die Hand unten reinstecken und jetzt dürft ihr damit über die Wiese juckeln.
Macht zu viel Sicherheit bequem?
Ich habe zu viel Sicherheit für mich so als Innovationsstopp, Innovationsstau oder so erkannt.
Ja, guter Punkt.
Weil es gibt natürlich das geflügelte Sprichwort Never change a running system. Also,
das habe ich mir auch aufgeschrieben.
So, wie soll man das jetzt, Denglisch wird mir immer vorgeworfen, wie kriegt man das ins Deutsche übersetzt? Ein gut funktionierendes System sollte man nicht ändern.
Genau.
Und da ist natürlich die Frage, nur weil das Ganze jetzt schon 20 Jahre so funktioniert hat, war es denn diese 20 Jahre auch überhaupt sicher oder nicht sicher? Also ich weiß nicht, für mich ist wie gesagt Sicherheit immer so ein bisschen die Frage, inwieweit ich in der Situation, die ich gerade zu bewerten habe, eine Balance finden kann, wie wohl ich mich in dieser Situation fühle. Fühle ich mich sicher, fühle ich mich wohl in der Situation, fühle ich mich unsicher, fühle ich mich wahrscheinlich eher unwohl in der Situation.
Ja, da habe ich in Afrika im Januar ja so meine Erfahrung gemacht. Wenn du da auf eine Baustelle guckst, dann werden deutsche oder europäische Sicherheitsvorkehrungen nicht mal in Ansätzen erfüllt. Mhm. Also die Jungs rennen da in Flipflops durch die Gegend und transportieren gleichzeitig schweres Zeug. Wenn ihnen da einmal was auf den Fuß fällt, sind die Zehen ab. Wo ihr wahrscheinlich per
S2 Stahlkappenschutzstiefel tragt.
Bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass diese Jungs, und es sind überwiegend Jungs, dass die einfach vorsichtiger sind. Ne? Mhm. Also mangelnde Sicherheit führt natürlich zu einer deutlich gestiegenen Aufmerksamkeit.
Mhm.
Das heißt, Sicherheit, ja, wiegt einen auch in Sicherheit. Und das meine ich mit Trägheit.
Mhm.
Und das ist das mit den Systemen, die du meinst, Never Change a Running System. Wenn man das auf das deutsche Rentensystem überträgt, ja, es funktioniert jetzt gerade noch, aber wenn wir Boomer alle in Rente gehen und das ist statistisch total gut dokumentiert, dann werden Menschen wie du vor die Frage gestellt, wollen wir die Hälfte unseres Einkommens für das Heim von Mama und Papa ausgeben?
Mhm.
Und dann funktioniert das System nicht mehr. Das heißt, dieses Running System schadet nichts, wenn man auch mal einen Schritt nach vorne guckt, wie lange hält das eigentlich noch?
Mhm.
Und diese Unsicherheit heute kann auch zu einer Sicherheit morgen führen und umgekehrt. Also ich sag dir ein Beispiel, was mir eingefallen ist, weil das Sicherheitsbedürftigste, was ich an mir so typisch deutsch feststelle, ist so die eigene Scholle. Ich bin von meinen Eltern erzogen worden, sieh irgendwie zu, dass du dich unabhängig von Mietzahlungen machst. Sieh zu, dass du irgendwas Eigenes, ne? Nicht schön, nicht groß, nicht edel, aber meins. Mhm. Das ist ja eine Form von Sicherheit. Mhm. Natürlich kann morgen Sturm oder ein Feuer oder weiß der Geier was kommen und dann ist deine My Home is My Castle auch wieder kaputt. Aber damals, wir waren ein bisschen älter als du, haben wir diesen Riesenschritt gemacht und uns ganz viel Geld von der Bank geliehen. Und da hatten wir ein ganz hohes Unsicherheitsgefühl. Können wir das über die Jahrzehnte bedienen? Weil wir da in so einer Pflicht sind, jeden Monat unseren Kredit abzustottern.
Klar.
Das heißt, wir haben in Jahren der Unsicherheit jetzt nach 2-3 Jahrzehnten die Sicherheit, etwas Eigenes zu haben. Das heißt, wir sind über eine kalkulierte Unsicherheit in die Sicherheit gekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie weiterführt, aber hast du dieses Sicherheitsbedürfnis, so mein Eigentum auch, diese wirtschaftliche Sicherheit?
Fast gar nicht. Also auf der einen Seite, weil ich mich immer wieder in den Gedanken flüchte, ein warmes Elternhaus zu haben, bei dem ich mich irgendwie nachts vor die Tür stellen kann und klopfen kann und darauf hoffen kann, dass ich aufgenommen werde, zumindest für eine gewisse Zeit.
Immer gern, mein Sohn.
Auf der anderen Seite habe ich mich damit noch nie so wirklich auseinandergesetzt, dieser Aspekt der finanziellen Sicherheit, den du ja auch gerade ansprichst, kommt jetzt so ein bisschen wie Jens Spahn in a nutshell. Also
danke.
Sparen, um sich dann das erste Eigenheim kaufen zu können oder die erste eigene Scholle in deinen Worten. Ich finde den Gedanken sehr schön, so etwas mein eigen nennen zu können, auch mich von Mietzahlungen frei zu machen, ist ein unglaublich schöner Gedanke. Gleichzeitig frage ich mich so ein bisschen, wie und wann und wo das Geld herkommen soll. Mhm. Also klar kann ich jetzt anfangen zu sparen und dann kann ich jeden Monat 100 Euro zur Seite legen und dann habe ich im Jahr 1200 Euro gespart und dann kriege ich da vielleicht ein paar Prozente drauf. Aber also ohne jetzt Kredit aufzunehmen und da bin ich da, also da ist mir der Unsicherheitsfaktor tatsächlich zu groß, um ehrlich zu sein.
Ich habe festgestellt, es gibt ein Sicherheitsparadox. Mhm. Je mehr Sicherheit in einer Gesellschaft entweder herrscht oder zumindest simuliert wird, desto weniger bin ich bereit, mit Unsicherheit umzugehen. Ich will immer noch mehr Sicherheit. Mhm. Weil wenn ich sicher lebe, dann kann ich mir ja was anschaffen und ne, dann ist alles sicher. Wir können hier unser Auto auf die Straße stellen und es ist am nächsten Morgen noch da. Also Sicherheit führt zu noch mehr Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und unsichere Gesellschaften, also wie in Tansania, in Afrika, wo du einfach mehr Angst haben musst, dass du morgen noch deinen Job hast, weil du einfach nur auf Tages- oder Wochenbasis bezahlt wirst, führt aber dazu, dass die Leute lernen, mit dieser Unsicherheit auch umzugehen. Also sie als normal wahrzunehmen. Und ich glaube, das fehlt in unserer Gesellschaft so ein bisschen, die Unsicherheit auch als Chance zu begreifen. Hm. Ich meine jetzt nicht Kriminalität, um Gottes Willen. Also ich meine jetzt auch nicht individuelles Sicherheitsgefühl von Frauen, die nachts keine Lust haben, durch dunkle Straßen zu gehen. Das meine ich nicht. Aber diese Unsicherheit, was meine Rente angeht zum Beispiel, wäre die größer, würde ich mich vielleicht kreativer, anders damit beschäftigen. Und wenn mir so ein Staat sagt, du musst dir um nichts Sorgen machen, wir schützen deine Außengrenzen, wir schützen dein Eigentum, wir schützen jedes Brötchen, was du isst, das ist alles super sicher, das badet mich natürlich in so einer trügerischen Sicherheit.
Auf jeden Fall, und gerade trügerische Sicherheit, du hattest vorhin angesprochen, wenn man sich einer Sache zu sicher ist, dann verliert man da so ein bisschen die Angst, so ein bisschen den Respekt. Ich kann das jetzt zum Beispiel einfach mal in meiner Arbeit übersetzen. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass nach mehreren hundert Stunden Kettensägenbetrieb, so eine Kettensäge jetzt auch nicht mehr das gleiche Respekt respektseinflößende Monster ist, was man da in der Hand hält, sondern inzwischen jetzt auch eher so als Handheld-Werkzeug zu begreifen ist, wo das beim ersten Mal anschmeißen noch ein völlig anderer Schnack war. Gleichzeitig finde ich es auch interessant, wenn man jetzt von finanzieller Sicherheit redet. Ich habe zum Beispiel ein Konto und habe letztens ein Zitat von einem jungen Menschen aus Afrika gelesen, der so viel sagte wie, naja, ich hab nicht mal ein Konto, ich verdiene ungefähr $5 am Tag, was genau soll ich hier denn bitte viel anderes machen?
Klar.
So, das hatte jetzt mit Sicherheit per se nichts zu tun, aber überhaupt sich mal zu überlegen, wie viel wir hier eigentlich auch von unserer Umgebung verlangen an Sicherheit, also was gegeben sein muss. Quasi. Und da bist du wieder bei dem Thema, eine sichere Gesellschaft fordert im Zweifel noch mehr Sicherheit.
Kennst du Rin?
Ja, klar.
Der ist so alt wie du.
Ja.
Der ist auch 94 geboren, bürgerlicher Name Renato Simunovic, bosnische Vorfahren. Rin ist einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland, kommt aus diesem Bietigheim-Bissingen-Stall, wo Shindy und Bowser herkommen. Niemand kann sich erklären, warum dieser Ort in Baden-Württemberg so viele Rapper hervorbringt. Der hat in einem Interview mit der Süddeutschen auf die Frage gesagt, viele Künstler leben nicht so, weil sie Angst haben, dass Sicherheit ihre Kunst beeinflusst. Daraufhin sagt Rin, ich kenne so viele Rapper, die denken, dass ein geordnetes Privatleben die Kunst zum Negativen verändert. Sie wollen eine Figur sein, machen Party, geben ihr erstes Geld direkt für Uhren und Drogen aus. Das habe ich auch gemacht, aber ich merkte schnell, dass mich das nicht glücklich macht. Kannst du diesen Gedanken nachvollziehen, dass Unsicherheit kreativ macht? Also jetzt auch im Musikalischen?
Ja, durchaus. Gerade im Hip-Hop hat man ja häufig dieses Narrativ, wir haben uns mit den Jungs zusammengesetzt, das Mikrofon in den Kleiderschrank gestellt, wir wussten nicht, wo morgen das Geld fürs Essen herkommt, aber haben trotzdem dieses Rap-Tape gemacht und es einfach irgendwie dem örtlichen Jugendclub in den Briefkasten geworfen.
Ja, aber dann, wenn du auch noch Geld verdienst, dass du das gleich raushaust für irgendwelchen Unsinn, für 1,5 Liter Wodkaflaschen im Eiskübel mit Wunderkerzen, im abgekordeten Bereich des einzigen Clubs in Bietigheim-Bissingen?
Finde ich immer interessant, wenn Leute sich vorstellen, dass das irgendwie die Art von Reichtum ist, die sie nach außen tragen wollen. Ich bin da eher bei Rin und auch bei dem englischen Rapper H, der gesagt hat, naja, er findet es cooler, wenn man seiner Mutter ein Haus kaufen kann und mit Mitte 20 nicht mehr arbeiten muss, weil das Ganze einfach so läuft und das ist für ihn viel mehr Flex als jetzt die neue Louis Vuitton-Tasche. Also ich finde da tatsächlich der Flex mit der finanziellen Sicherheit zu sagen, ey, mein Privatleben ist soweit geordnet. Ja, der Porsche in meiner Einfahrt ist komplett abbezahlt und nicht nur fürs Wochenende von Sixt gemietet oder für den Videodreh. Das finde ich spannend.
Aber die Idee dahinter ist ja noch eine andere. Das ist ja so ein bisschen dieses Ideal vom armen Poeten, vom brotlosen Künstler,
genau. Weißt
du, der in seinem Atelier sitzt, die Miete schon seit 3 Monaten nicht bezahlt, die Farben irgendwie, ja, weiß der Geier, auf Pump gekauft.
Mhm.
Und nur wenn du so richtig existenziell Schiss hast, dann kommt die wahre Kunst aus der Tiefe deiner Seele.
Ich finde es einen spannenden Ansatz. Ich würde es gerne mal ausprobieren, hätte aber gleichzeitig, glaube ich, einfach zu viel Schiss davor, um ehrlich zu sein. Also einfach mal jetzt zu sagen, ey, ich mache jetzt ein halbes Jahr nur Mucke und versuche irgendwie auf allen möglichen Plattformen, wo ich dann vielleicht meine Beats oder meine Projekte oder so an einen Mann kriegen könnte, da hausieren zu gehen und irgendwie ein paar Kröten zu machen, um mir die nächste Tiefkühlpizza zu kaufen. Da bin ich inzwischen, glaube ich, echt so ein bisschen im Joch des 9-to-5 und des monatlichen Betrages, der mir da auf mein Konto überwiesen wird, weil ich das einfach sehr bequem finde und das irgendwie geschafft hat, mich damit zu arrangieren.
Kennst du die Bedürfnispyramide nach Maslow?
Ja.
Maslow.
Ja, ich krieg sie aber nicht zusammen.
Also, ganz unten, die Basis quasi, der größte Teil sind Grund- oder Existenzbedürfnisse.
Mhm.
Also ganz praktisch, ich habe genug zu essen.
Mhm.
Zweitens sind eben Sicherheitsbedürfnisse. Also ich muss keine Angst um mein Leben haben, weil mir einer mit einer Keule auf den Kopf haut. Dann kommen Sozialbedürfnisse, also klar, Kontakte und sowas. Dann Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. Das ist ganz viel, was deine Mutter als Psychologin versucht, Menschen zu vermitteln. Und ganz zum Schluss die Selbstverwirklichung. Mhm. Das heißt, die Selbstverwirklichung kommt erst dann, Yoga, Persönlichkeitsseminare, alles das, was wir in unserer Gesellschaft ja ausreichend haben, wenn der Rest der Pyramide steht, wenn das Fundament steht. Sicherheit ist am ganz, ganz unten, das zweitmeiste. Wenn jetzt auf einmal ein Krieg beginnt, wie in der Ukraine, dann wird diese Pyramide ja ganz neu gemischt eigentlich, ne? Weil auf einmal ist Selbstverwirklichung egal, auch Anerkennung und Wertschätzung, sondern in Wirklichkeit heißt es nur noch, boah, haben wir Panzer, haben wir Knarren, haben wir Verteidigungsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo es existenziell wird, wo es wirklich um Leben und Tod geht, fallen wir auf dieser Bedürfnispyramide ganz schnell wieder runter.
Auf jeden Fall.
Keiner redet mehr über Klimawandel, über Menschenrechte, über irgendwas, sondern es geht einfach nur noch darum, Waffen zu liefern. Mhm. Also total interessant, wie die Debatte sich umgedreht hat, wie auch die Grünen zum Beispiel, ist ja immer Toni Hofreiter so einer derjenigen, ne, der als Linker noch für alles Mögliche an Selbstverwirklichung und so weiter eingetreten ist und jetzt auf einmal, wo es so basal wird, den ganzen anderen Kram zur Seite lässt. Da hat uns dieser Krieg, glaube ich, nochmal gezeigt, so was eigentlich wirkliche Sicherheit ist.
Mit den ganzen Medienberichten zur Bundeswehr und auch zu unserer eigenen militärischen Ausstattung und jetzt auch mal auf das Thema Sicherheit bezogen, wie unsicher fühlst du dich hier in Berlin?
Du meinst jetzt Militär, also wirklich so, ja, ja. Ob wir angegriffen werden?
Voll.
Also diese Erzählung, Putin hört nicht auf. Mhm. Oder der hat so einen Hunger und der hat diesen Fimmel vom großen Reich, was früher mal war. Das kann natürlich durchaus bedeuten, dass selbst wenn er jetzt die Ukraine kriegen sollte, dass er dann natürlich nicht aufhört. Dass er dann entweder im Baltikum oder in Polen oder was der Geier wo weitermacht. Das macht mir jetzt nicht so Sorgen, dass ich nicht in den Schlaf komme, aber ich finde das einen Gedanken, ja, den man auf jeden Fall verfolgen sollte. Hm. Und dieses Luxusgefühl, was wir über Jahrzehnte hatten nach dem Ende des Kalten Krieges, so von Freunden umgeben, ne, so in der Mitte der EU, um uns rum noch ganz viele Länder, ne, also zwischen uns und der Ukraine liegt ja immer noch mal Polen, also jetzt hier von Berlin aus gesehen, das zeigt natürlich auch, wie trügerisch diese Sicherheit war. Und wir waren da schon ganz schön naiv unterwegs. Und ich finde es kulturell einen super großen Rückschritt, dass wir jetzt wieder so viel Geld in die Rüstung stecken, weil für mich ist das irgendwie totes Kapital. Mhm. Ja, also wir bauen Dinge, die dann irgendwann mal kaputt gemacht werden. Und bis dahin müssen wir sie irgendwie pflegen und hegen und auch bezahlen. Ja, okay, es schafft Arbeitsplätze, immerhin. Aber es ist jetzt kein produktives Kapital. Dadurch werden unsere Kinder nicht schlauer oder die soziale Gerechtigkeit wird nicht mehr.
Der Rüstungskonzern Rheinmetall zielt jetzt gerade darauf ab, in der Ukraine noch eine Panzerfabrik zu bauen. Mhm. Innerhalb der nächsten, ich glaube, 2 Jahre.
Ja, und irgendein russischer General hat auch schon gesagt, dass das das erste Ziel ist, was sie bombardieren werden.
So, ist echt spannend, weil das dann ja auch wieder, ne, also Rheinmetall fährt gerade totale Gewinne ein.
Aktienkurs verdoppelt.
So, sind jetzt auch überhaupt erst an der Börse notiert, oder? Oder wie war das?
Nee, die steigen jetzt in den DAX auf.
Ja, genau, das meine ich. Sie sind wichtig genug, genau, sie sind wichtig genug geworden. So ganz sicher fühle ich mich damit trotzdem nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe auf YouTube mir mal diese Filmchen angeguckt dazu, was Rheinmetall-Spielzeug so alles kann. Mhm. Alter Vater, also das ist echt so Jason Bourne 007-Stuff. Also das ist wirklich Hightech von, keine Ahnung, was da alles die ganze Zeit explodiert, aber es sieht total wichtig aus.
Es ist aber konstruiert, um Menschen zu töten.
Total.
Am Ende. Ne? Ja. Also diese Faszination des Gruseligen. Aber verschafft dir das Wissen, dass wir hier Leo 2 haben, den besten Panzer der Welt, verschafft dir das ein individuelles Sicherheitsgefühl?
Nein, vor allem, weil ich weiß, dass wir erstens davon nur, ich glaube, was 50 Stück haben oder so. Und zweitens, wenn ich mir vorstelle, dass man die vors Brandenburger Tor stellt, also ich weiß nicht, irgendwie kommt das bei mir, kommt da kein Sicherheitsgefühl auf, zumindest nicht in diesem militärischen Sinne, sondern ich fühle mich einfach relativ sicher, weil ich irgendwie dieses Gefühl nicht loswerde, dass wir das als Weltgemeinschaft überstehen, diesen Krieg, ohne uns danach in noch tieferen Gräben zu befinden. Frag mich nicht, woher das kommt. Ich weiß es auch nicht, aber irgendwie will sich mein Hirn nicht so ganz damit abfinden, dass das jetzt in so richtig harten Fronten dann endet.
Gut, die harten Fronten im Kalten Krieg waren sehr hart, sehr kalt, haben aber funktioniert, weil beide ihre Knarren aufeinander gerichtet haben, in diesem Fall ihre Atomsprengköpfe. Und durch diese gegenseitige Bedrohung wurde relative Sicherheit erzeugt, was ja irgendwie auch paradox ist.
Total.
Ne? Ich habe so viel Schiss davor, dass du dein Ding zündest, nachdem ich meins losgeschickt habe, dass ich selber zerstört werde, also lasse ich es lieber. Sehr, sehr menschlich. Zum Schluss würde ich gerne nochmal auf so ein Gedankenspiel kommen, was deine Mutter und ich so vor 10, 15 Jahren mitbekommen haben aus dieser Tantra-Community, die ganz häufig gesagt haben, Sicherheitsbedürfnis ist so ein Ego-Bedürfnis. Und das Ego ist halt ja so ein kleines, mieses Ding, was eigentlich auch so der menschlichen Entwicklung sehr im Weg steht und immer nur so ganz, naja, wie der Name schon sagt, immer so ganz egoistisch denkt. Und die sagen wiederum, die Unsicherheit zu umarmen und ganz bewusst in die Unsicherheit reinzugehen, auch ins Risiko reinzugehen. Also zum Beispiel, ich mag einen Menschen sehr und würde mich normalerweise nicht trauen, dem das zu sagen oder der, dieser Person.
Einfach mal machen so.
Einfach mal machen, in die Unsicherheit gehen, mit der Gefahr verbunden, dass ich zurückgewiesen, ausgelacht, wie auch immer, nicht zum Zuge komme oder mit meiner Botschaft völlig daneben liege. Die sagen aber, je häufiger du das machst, je häufiger du ganz bewusst in unsichere Situationen reingehst, desto kompetenter wirst du im Umgang damit. Das heißt, du stärkst dein Selbstvertrauen. Ich kann mit unsicheren Situationen umgehen. Ich kann meinen Job kündigen, wenn er mir nicht wirklich viel Freude, Geld oder sonst irgendwas bringt, ohne einen neuen zu haben. Und das Selbstvertrauen sollte dann so groß sein, ich werde schon was finden, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Und das führt mich wiederum zu der Frage, ist ein ausgeprägtes Sicherheitsgefühl eigentlich auch ein minderes Selbstwertgefühl? Also weil Sicherheit lagere ich ja immer irgendwie aus, darum müssen sich ja andere kümmern, das kann ich ja nicht selber machen.
Ja, im Zweifel die Polizei als Freund und Helfer.
Zum Beispiel.
Ja, auf der Kurzwahltaste.
Ja, oder die Kanzlerin, die sagt, deine Spareinlagen sind sicher.
Ich finde das spannend, weil für mich sich diese Frage dahingehend gestellt hat, inwieweit öffentliche und private Sicherheit so Hand in Hand gehen. Also wo hört eigentlich meine private Sicherheit auf und wo fängt meine öffentliche Sicherheit an? Weil ist unsere gewaltfreie Gesellschaft oder sagen wir mal größtenteils gewaltfreie Gesellschaft, jetzt dem Umstand geschuldet, dass wir eine Kontrollinstitution wie die Polizei geschaffen haben, die wir im Zweifel dazu holen können, um für uns Recht zu sprechen. Also du weißt, was ich meine, im übertragenen Sinne, uns zur Seite zu stehen. Oder ist es nicht viel eher die Realisierung des einzelnen Menschen, dass ein gewaltfreies Zusammenleben mit dem Nachbarn vielleicht irgendwo den angenehmeren Alltag macht? Also ich verstehe das mit dem in zwischenmenschlichen Situationen sich mal in eine Ungewissheit hereinzubegeben und zu sagen, hey, ich liebe dich oder wollen wir uns nicht zu einem Date treffen oder so, finde ich total super. Auf der anderen Seite bin ich in Berlin schon zweimal überfallen worden und würde jetzt jedem, der diese Erfahrung nicht unbedingt machen will, eher davon abraten, schlecht beleuchtete Seitenstraßen bei Nacht aufzusuchen. Laut deinen Tantra-Freunden sich da in eine Unsicherheit...
Nee, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen in die Unsicherheit gehen und sein Leben riskieren. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also ob ich jetzt von einem riesig hohen Felsen runterhüpfe, ohne zu wissen, ob da unten wirklich nur Wasser ist oder vielleicht irgendwas, wo ich draufprallen kann, das ist Irrsinn. Aber in die Unsicherheit reingehen heißt in diesem Sinne eher die Komfortzone verlassen. Also auch mal sich seinen Ängsten stellen. Wovor hast du eigentlich Angst? Warum hast du Angst, deinem Chef zu sagen, dass er dich falsch behandelt hat in irgendeiner Situation? Ja, da gehst du ja vielleicht nicht rein, weil du Schiss hast, dass es Konsequenzen hat. Sich da mal aus der Komfortzone rauszubegeben und zu gucken, mal sehen, wie reagiert der Vogel, wenn ich ihn auf was anspreche, was mich stört. Mhm. Also da, finde ich, kann man seine Komfortzone schon durchaus mal verlassen.
Ich glaube, um das Ganze abzuschließen, letztlich nicht das erhöhte Sicherheitsbewusstsein mit einem geringen Selbstwertgefühl einhergehen. Ich möchte eher sagen, dass ich sicheres Auftreten sogar eher mit einem hohen Selbstwertgefühl in Verbindung bringen würde.
Ja.
Und dass ich mir wünschte, dass wir alle gemeinsam diese hohen Ansprüche an eine eigene Sicherheit hätten, weil ich glaube, es dann im Straßenverkehr, im allgemeinen Umgang miteinander vielleicht doch zu ein bisschen mehr Rücksicht noch käme.
Ich habe erst vor wenigen Tagen etwas sehr Schönes zum Thema Sicherheit erlebt, was mich bis heute irritiert hat. Eine alte Freundin, die Simone, nahm mich neulich so in den Arm, so schwesterlich, freundschaftlich und sagte den Satz, ich fühle mich immer so sicher in deiner Nähe. Und ich konnte damit gar nicht so richtig was anfangen, weil ich fühle mich nicht immer sicher in meiner Nähe.
Warum bin ich unbeaufsichtigt? Ja.
Genau, warum bin ich, also das ist so ein bisschen, als wenn man einem Waschbär sagen würde, du bist ein Grizzly.
Ja.
Ja, also so war mein Gefühl. Und auf der anderen Seite fand ich es aber auch ein unglaublich schönes Kompliment, weil das ging jetzt nicht um finanzielle Sicherheit. Es ging vielleicht eher so um körperliche Sicherheit, weil ich halt relativ groß bin, sie ist relativ klein und so diese Beschützernummer. Mhm. Also das hat mich tief bewegt, muss ich sagen.
So ein großer Bruder.
Ja, so, weil ich mich nie in der Rolle gesehen habe eigentlich. Aber Mama sagt das ja zum Beispiel auch, wenn sie mit uns dreien unterwegs ist. Ne? So 3x2 Meter, so mehr oder weniger, und auch keine Leichtgewichte.
Ja.
Da sagt sie manchmal, boah, ich fühle mich wie so eine, ja, wie so eine Königin mit ihrer Leibgarde.
Kann ich total nachvollziehen und würde ich mir wünschen, dass mehr Frauen in den Genuss kämen, sich häufiger so sicher zu fühlen.
Absolut.
Und dass nicht so viele junge Frauen oder Frauen jedes Alters durch Städte laufen müssten bei Nacht, sich ständig umguckend, ob da nicht irgendwer mit einem großen Stück Holz hinter der nächsten Laterne hervorspringt und ja, ihr ans Leder will.
Das sind aber wir Männer, die dieses Sicherheitsgefühl vermitteln, ne? Also
ja.
Es gibt ganz viele Frauen, die sagen, pass mal auf, Jungs, einmal Perspektivwechsel, wie würdet ihr euch fühlen?
Da habe ich einen geilen Vergleich gehört und zwar genau, wie würdest du dich fühlen, also jetzt sagen wir mal Frau von 10 Männern umgeben, dir als Mann diese Situation nahe zu bringen. Stell dir einfach vor, es stehen 10 Polizisten um dich rum.
Polizisten oder Tinnen?
Egal, einfach nur so in deiner Umgebung.
Mhm.
Also eigentlich ist ja alles ganz locker, aber so ein bisschen...
Ich hätte eher die Befürchtung, dass die irgendwas rausgekriegt haben, dass ich wieder mal bei Rot mit dem Rad über die Ampel gefahren bin.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich im Kreise von 10 PolizistInnen
unbedingt
sicherer
fühlen würde. Ja, so, das ist genau das.
Ich hätte sofort ein schlechtes Gewissen.
So. Also ich meine, das ist jetzt natürlich ein anderes Sicherheitsgefühl als dann die Frau, die sich im Umkreis von 10 Männern unsicher fühlt, aber so ein mulmiges Gefühl einfach. Und das stell dir jetzt einfach in jeglicher Situation, in Kommunikation mit dem anderen Geschlecht vor.
Eins habe ich noch vergessen. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich für mich festgestellt, dass mir diese Familie, also wir vier, unsere Kernfamilie, Vater, Mutter, 2 Jungs, dass mir das eine Sicherheit gibt, die ich von meiner eigenen Familie von früher so nicht kannte. Das ist ein neues Sicherheitsgefühl, was ich sehr genieße. Das hat auch gar nicht unbedingt jetzt was mit, ja, mit körperlicher Sicherheit zu tun, sondern einfach nur dieses Wissen, da sind 3 Menschen und die sind dir, ob du willst oder nicht, wahnsinnig vertraut, weil du mit denen wahrscheinlich die meiste Zeit deines Lebens auch verbracht hast.
Das war genau der Punkt, auf den ich vorhin bei dem Eigenheimerwerb drauf hinaus wollte.
Mhm, du meinst, wir haben das schon für dich erledigt?
Naja, ihr habt zumindest mich so erzogen, dass ich mit diesem Gefühl groß werden durfte, dass da irgendwie immer alles okay sein wird und dass da so eine gewisse Sicherheit vorherrscht. Und dahingehend bin ich euch total dankbar, weil ich das als sehr, sehr schön empfinde tatsächlich.
Mhm, Mama spricht dann immer von Urvertrauen.
Mhm.
Also das kann man gar nicht so genau definieren, auch nicht so genau erzeugen. Das wächst halt einfach so mit der Zeit. Und da fällt mir jetzt noch ein allerletztes ein und das muss ich als Medienmensch auch nochmal selbstkritisch sagen. das Gefühl von Unsicherheit ist natürlich ein subjektives. Mhm. Also wenn du auf die Kriminalitätsstatistiken guckst, leben wir ja so mit in den sichersten Zeiten überhaupt. Also selbst die Zahl von tödlichen Unfällen im Verkehr ist zurückgegangen, Überfälle, Übergriffe. Um Gottes Willen, ich will nicht schönreden. Also gerade was so Gewalt in der Familie angeht oder so, da wirklich noch ein ganz, ganz weiter Weg. Auch Übergriffe gegen Frauen, gar keine Frage. Gleichzeitig hast du ein ganz hohes Unsicherheitsgefühl in diesem Land. Und das hat natürlich auch was mit Medien zu tun. Ja, es wird jeden Tag im deutschen Fernsehen, habe ich neulich gelesen, gibt es irgendwie, ich glaube, so 50 bis 60 Tote. Weil in jedem Kriminalfall natürlich irgendwo eine Leiche rumliegt. Mhm. Das heißt, die Medienwelt erzählt mir eine komplette Unsicherheitswelt. Mhm. Ne, überall greifen Außerirdische an, Trickdiebe sind unterwegs. So, wie ist es mit deinem individuellen Sicherheitsgefühl? Lässt du dich von Medien verunsichern? Social Media? Überall Rechte?
Nee, lasse ich mich nicht, sondern ich möchte auch den HörerInnen da den Mut zusprechen, sich mit Sicherheit gegen diese Geschichten stellen zu können. Ich finde es in der Tat eher interessanter, einfach aus so einem unterhaltsamen Aspekt heraus, mit welcher Masche irgendwelche Trickbetrüger jetzt schon wieder unterwegs sind. Also es ist ja, man kann sich ja fast die Uhr danach stellen, dass jedes halbe Jahr irgendeine WDR-Doku darüber rauskommt, mit welchem Trick jetzt schon wieder den deutschen Rentnern das hart Ersparte abgezogen wurde.
Ja.
Mit einem Journalisten als Vater habe ich doch relativ schnell kapiert, dass es viel um Aufmerksamkeit geht. Mhm. Und ich denke, dass dort gerne mit dieser Sicherheitsfrage gespielt wird, weil sie uns einfach alle betrifft, weil wir dazu alle natürlich unterschiedliche, aber mehr oder weniger stark ausgeprägte Bindungen und Verbindungen haben zu diesem Begriff Sicherheit. Mhm. Und dass ich denke, dass das nach wie vor einfach gut klickt und sich gut liest.
Okay, das ist aber, dann hast du schon die Metaebene erreicht. Ganz zum Schluss, leidest du an irgendwelchen Zwangsstörungen? Also mal abgesehen von deinem Tourette, aber so Waschzwang oder Zählzwang oder Ordnungszwang?
Nee, absolut nicht.
Das ist ganz interessant, weil diese Zwangsstörungen sind ganz offenbar auch dazu da, um so ein subjektives Sicherheitsgefühl zu erhöhen.
Klar.
Wenn ich mich ganz, ganz häufig wasche, bin ich sicher vor Keimen.
Mhm.
Ja, oder wenn ich ganz, ganz ordentlich bin, bin ich sicher vor Unübersichtlichkeit.
Depressionen.
Also so Rituale, die irgendwie der Welt eine Ordnung, und Ordnung ist ja eine Form von Sicherheit, geben, und so das ganze Unbekannte und Unerwartete, ja, wegzumachen. So, mein Sohn, jetzt mal als guter Vorsatz fürs Wochenende, wo stürzt du dich ins Unsichere?
Ich muss am Wochenende Lampen anbringen und Elektrizität.
Mach die Sicherung raus.
Genau, Sicherung, da sind wir schon gerade wieder beim Thema. Sicherung rein, Sicherung raus, was ist jetzt das Richtige? Masse, Phase, Sicherungsleiter, wie auch immer, ich schaff das schon.
Ihr Lieben, wenn wir demnächst hier nur noch zu zweit sitzen, wisst ihr, dass Paul mit der Sicherung nicht so ganz sicher war. Alles Gute, mein Sohn. Danke.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.